Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute mit dem Thema negative Glaubenssätze auflösen. Warum Affirmationen, Vision Boards und positives Denken dich nicht befreien. Ja, jeder, der sich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder ein Coaching gemacht hat, kennt wahrscheinlich das Konzept von negativen Glaubenssätzen. Negative Glaubenssätze sind unbewusste Überzeugungen, die du über dich und die Welt hast, die dein Verhalten steuern, ohne dass du das merkst. Und wenn du zu angepasst bist, wenn du das einmal allen recht machen willst, wenn es dir schwerfällt, Nein zu sagen und so weiter, dann heißt es eben oft, dass du deine Glaubenssätze ändern oder umprogrammieren musst. Also wenn du dein eigenes Denken reflektierst, wenn du Entscheidungen triffst, ist das jetzt gut oder schlecht, wie ich denke, Strategien wählst, wie du anders denken kannst, dann bist du ein anderer Mensch, der nicht nur anders denkt, sondern eben auch anders fühlt und anders handelt. Das ist so die säkulare Herangehensweise an Glaubenssätze und ich möchte in dieser Folge einmal darauf eingehen, gibt es überhaupt eine biblische Sicht auf Glaubenssätze und wenn ja, wie sieht die aus? Wie unterscheidet sich der christliche Ansatz oder die christliche Betrachtungsweise von Glaubenssätzen von der Betrachtungsweise, die man so im modernen, säkularen Coaching hat? Und ist es vielleicht gar nicht so wichtig und auch nicht so gut, mein Potenzial zu entfalten, sondern vielleicht ist es stattdessen gar nicht so schlecht, klein und demütig zu sein und an mir zu zweifeln. Die Bibel stellt das moderne, sage ich jetzt mal, Menschenbild auf den Kopf und bietet eine überraschend andere Lösung für Selbstzweifel an, von der du wahrscheinlich noch nie was gehört hast. Also viel Spaß mit dieser Folge. Was sind überhaupt Glaubenssätze? Darauf möchte ich am Anfang nochmal eingehen. Also Glaubenssätze sind tief verankerte Überzeugungen, die wir über uns selbst, über andere Menschen oder über das Leben haben. Und das ist oft etwas Unbewusstes. Wir wissen oft gar nicht, dass wir so denken, wie wir denken. Und Glaubenssätze entstehen oft aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus Prägung oder Kultur. Und die beeinflussen eben, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir handeln. Und manche Glaubenssätze stimmen mit der Wahrheit überein, andere nicht. Also was du über dich denkst, ist etwas Unbewusstes. Das ist das Resultat aus deiner Prägung, in vielen Fällen natürlich aus deiner kindlichen Prägung. Und der Inhalt von Glaubenssätzen kann sowohl positiv als auch negativ sein. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Ein Beispiel für positive Glaubenssätze aus meinem Leben. Ich habe zum Beispiel als Kind gerne mit Lego gespielt und mir Geschichten ausgedacht, die meine beiden Lieblingsfiguren, die hießen Jack und Lily, erleben. Und meine Eltern haben mir dann immer über mich erzählt, dass ich eine blühende Fantasie habe. Und das hat dazu geführt, dass ich bis heute überzeugt davon bin, eine kreative und fantasiereiche Person zu sein. Jetzt ein Beispiel für negative Glaubenssätze, auch aus meinem Leben. Ich war als Kind sehr empfindlich, sehr sensibel, bin ich auch immer noch, würde ich sagen, und ich habe viel geweint. Meine Eltern konnten nicht so gut damit umgehen und haben mir eigentlich signalisiert, dass sie das anstrengend und irgendwie übertrieben finden. Also sie haben dann so Sachen gesagt wie, Marion jammert wieder, unsere kleine Jammerliese, stell dich doch nicht so an, was ist denn jetzt schon wieder, ist doch nicht so schlimm und so weiter. Jetzt möchte ich mal kurz darauf eingehen, ob dieses Konzept von Glaubenssätzen, ob das eigentlich ein neutrales Konzept ist oder ob das eher ein esoterisches oder New Age Konzept ist. Warum, fragst du jetzt vielleicht, warum an dieser Stelle jetzt diese New Age Geschichte? Ja, bei allen Begriffen und Konzepten, die wir im Licht des christlichen Glaubens verstehen wollen, müssen wir prüfen, was das für Begriffe und Konzepte sind. Also ob es sich um wissenschaftliche Konzepte handelt, die säkular sind, neutral sind und die so oder so ähnlich, wahrscheinlich unter einem anderen Namen natürlich, in der Bibel auch vorkommen bzw. beschrieben werden. Also da könnten zum Beispiel, fällt sowas drunter wie Gefühle, Gedanken, Resilienz, Bindung, Trauma, wenn man das psychologisch versteht. Oder ob diese Begriffe und Konzepte, ob es sich dabei um ideologische oder religiöse bzw. pseudo-religiöse, also aus einer anderen Religion stammendes Konzept oder Begriff ist, was dann der Bibel bzw. dem christlichen Welt- und Menschenbild widersprechen würde. Beispiele hierfür wären sowas wie Energie, Universum, höheres Selbst, Karma, Schwingung, Frequenz, Erhöhen, Chakren, sowas. Und die Begriffe aus der ersten Kategorie, also die wissenschaftlichen, säkularen, neutralen Konzepte, die sind unproblematisch, weil die können wir uns anschauen, wir können sie im Licht der Schrift und des Glaubens prüfen, verstehen und einordnen und ihnen mehr Tiefe geben. Die Begriffe allerdings aus der zweiten Kategorie sind problematisch, weil sie natürlich nicht neutral sind, sondern die transportieren ein ganzes Weltbild, das dem Christlichen entgegengesetzt ist und ihm widerspricht. Also, um das noch etwas zu verdeutlichen, wenn ein Begriff oder ein Konzept eine eigene Deutung der Wirklichkeit anbietet, also eine geistliche Deutung, die im Kern gegen Gottes Offenbarung steht, zum Beispiel der Begriff Karma oder Reinkarnation, oder wenn man vom Universum spricht und damit eigentlich so eine Art Gottersatz meint, dann ist das nicht nur nicht biblisch, sondern dann ist es antibiblisch. Deswegen müssen wir da immer unterscheiden, was für ein Konzept ist es, das wir uns hier anschauen. Und ich würde sagen, dass die negativen Glaubenssätze ein Konzept aus der ersten Kategorie sind, also ein säkulares, wissenschaftliches, neutrales Konzept. Aber dennoch, ja, was ist jetzt das Problem mit negativen Glaubenssätzen? Wenn wir uns die mal anschauen, wie sie normalerweise im Kontext von säkularem Coaching betrachtet werden. Und ich gehe da deswegen so drauf ein, weil ich ja selber auch aus dem Kontext säkularen Coachings stamme. Ich habe mit meinen beiden Podcasts, die ich vor Mehr Himmel hatte, also vor allem mit Schlanke Gedanken, wo es darum ging, mit Überessen zurechtzukommen, mit Fressattacken zurechtzukommen, habe ich auch viel mit solchen Konzepten gearbeitet, auch mit negativen Glaubenssätzen und so weiter. Ich habe viele Coachings durchgeführt, vor allem mit Frauen, wo auch Glaubenssätze eine wichtige Rolle gespielt haben, beziehungsweise negative Glaubenssätze dann auch umprogrammiert worden sind und so weiter. Also ich weiß, wie säkulares Coaching funktioniert, deswegen möchte ich hier mal darauf eingehen, was eigentlich das Problematische daran ist. Also warum werden negative Glaubenssätze zum Problem, also jetzt innerhalb dieses säkularen Coachings gedacht? Die werden deswegen zum Problem, weil sie so wirken wie ein unsichtbares Betriebssystem. Also das sind unbewusste Überzeugungen, die dein Denken, Fühlen und Handeln steuern. Und im Coaching werden sie als Blockaden gesehen, die Menschen eigentlich daran hindern, ihr Potenzial zu entfalten. Und die typische Deutung ist dann, wenn du glaubst, dass du nicht gut genug bist, zum Beispiel so ein typischer negativer Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich muss mich anstrengen und so weiter. Dann wirst du dich klein machen, dann wirst du Chancen verpassen und irgendwie auch immer unglücklich bleiben. Und diese Glaubenssätze werden kognitiv bzw. erkenntnistheoretisch eingeordnet. Also kognitiv erkenntnistheoretisch, damit meine ich auf den Wahrheitsgehalt bezogen. Und die Grundannahme in diesem säkularen Coaching-Kontext ist, dass die Wahrheit über dich selbst, dass du die selbst bestimmst. Also wenn ich glaube, dass ich nicht gut genug bin, aber dann eigentlich von außen rational drauf schaue und dann denke und erkenne, nee, ist ja Quatsch, ich bin sehr wohl gut genug, dann ist dieses, ich bin nicht gut genug, ein negativer Glaubenssatz, der mich limitiert oder blockiert, wie man so sagt, und der muss dann beseitigt werden. Also der Punkt ist, dass ich bestimme, welche Gedanken über mich wahr und welche falsch sind. Ich, das könnte man auch relativieren, also ich beziehungsweise der Mainstream, weil diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsblase die sich so in den letzten 15-10 Jahren entwickelt hat, trichtert uns ja ein, glaub an dich, werd dein bestes Ich, arbeite an dir, optimiere dich. Und in diesem Kontext von Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung sind Selbstzweifel oder Gedanken wie, ich bin nicht gut genug, ja völlig absurd, die stören ja nur. Und dann der dritte Aspekt, da werden negative Glaubenssätze durch positive Glaubenssätze ersetzt. Und ich habe mir dafür mal einige auf Google auf den ersten Plätzen rankende Artikel angesehen, wo es eben darum geht, ja, seine Glaubenssätze, seine negativen zu ersetzen oder umzuprogrammieren oder die irgendwie loszuwerden und welche Schritte da normalerweise empfohlen werden. Das ist immer ungefähr ziemlich ähnlich. Und ich nenne dir mal hier 7 Schritte. Der erste Schritt ist, dass du erstmal erkennst, was du eigentlich über dich und was du über die Welt denkst. Der zweite Schritt ist, dass du herausfindest, warum du so denkst, also was ist die Herkunft dieser negativen Glaubenssätze. Der dritte Schritt ist, dass du Distanz zu dieser Herkunft einnimmst. Also zum Beispiel hast du als Kind allen gefallen wollen und bist deswegen nie angeeckt, du hast nie deine Bedürfnisse geäußert, aber als Erwachsene musst du das nicht mehr so machen, da bist du nicht mehr auf die Anerkennung anderer angewiesen, beziehungsweise du musst und solltest dir diese Anerkennung nicht holen darüber, dass du nicht aneckst. Der vierte Schritt, da werden jetzt die negativen Glaubenssätze durch positive ersetzt. Das muss nicht extrem sein, nicht von ich bin nicht gut genug zu ich bin die Beste, das ist ja nicht so wirklich realistisch, sondern als was oder wer bist du gut genug? Zum Beispiel als Mutter bin ich gut genug, weil ich mein Bestes gebe. Also dass man dann auch immer bestimmte Beweise dazu findet. Der fünfte Schritt sind Affirmationen, die dürfen natürlich nie fehlen. Also dass du dir sagst, ich bin zufrieden, ich bin genug, ich bin liebenswert, ich bin gut, wie ich bin und so weiter. Dann im sechsten Schritt kommt ein weiterer Verdächtiger, das Vision Board. Da schreibst du dann irgendwelche schönen Sätze drauf, so erleuchtete Dinge wie ich bin bereit für Fülle in meinem Leben oder ich bin ein Wunder. Das habe ich so tatsächlich gelesen. Also das schreibst du dann auf dieses Vision Board. Da kannst du dann auch natürlich gerne irgendwelche Fotos draufkleben oder wenn du das digital machst, einfach ja auf Pinterest macht man sowas ja gerne, so ein Vision Board oder dass man ja auf irgendwelchen Zeitschriften irgendwas ausschneidet, was auch immer. Und der siebte Schritt, wenn dann gar nichts mehr hilft und du selber nicht weiterkommst, dann wird dir natürlich das Coaching empfohlen. So, das war jetzt der säkulare Kontext. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Bibel da zu dem Ganzen sagt. In der Bibel gibt es negative Glaubenssätze in der Form von Selbstzweifeln. Und das sieht so aus, dass viele Menschen, die Gott beruft, sich zunächst unfähig fühlen, der Aufgabe zu genügen und die reagieren dann eben mit Angst oder mit Selbstzweifeln. Da möchte ich dir ein Beispiel nennen, das ich sehr beeindruckend finde, nämlich Mose. Du kennst ja die Geschichte, wie Gott Mose im Dornbusch erscheint und ihn beauftragt, die Israeliten aus Ägypten hinauszuführen. Und ich lese dir mal vor aus Exodus 3,11. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Und Gott sagt dann Mose, wie er dem König von Ägypten eben davon überzeugen soll, die Israeliten für 3 Tage in die Wüste ziehen zu lassen, so ein kleiner Trick. Und Mose antwortete dann in Exodus 4,1, was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Also das bezieht sich jetzt darauf, dass er das den Israeliten selber sagen soll, dass sie mitkommen sollen. Daraufhin zeigt Gott dann Mose, wie er aus seinem Stab eine Schlange macht, wie er seine Hand mit weißem Aussatz belegt und dass das Wasser des Nils auf dem Boden zu Blut wird, damit Mose seine Landsleute überzeugen kann. Aber Mose ist immer noch nicht überzeugt und in 4,10 steht dann, doch Mose sagte zum Herrn, aber bitte Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Weder gestern noch vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Und in Exodus 4,11-12 steht dann, der Herr entgegnet ihm, wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Und wer macht ihn taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr, geh also. Ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Also das ist interessant, wenn man sich das mal genau anschaut. Ich würde dich auch ermutigen, das nochmal nachzulesen in Exodus, weil hier sehen wir diese 3 typischen Ebenen, die negative Glaubenssätze oft haben. Also auf der ersten Ebene der Zweifel an der eigenen Identität. Wer bin ich denn, dass ich das könnte? Dann auf der zweiten Ebene der Zweifel an der Wirkung auf andere, also die werden mir doch nicht glauben, die werden mir doch nicht folgen. Nur weil ich denen das sage, glauben die mir nicht, dass du zu mir gesprochen hast und dass der Auftrag von dir kommt. Und dann auf der dritten Ebene der Zweifel an den eigenen Fähigkeiten. Ich kann das nicht, das schaffe ich nicht und so weiter. Also das sind klassische Selbstzweifel, die wir am Beispiel von Mose sehen. Mose schaut auf sich und ja, er sieht nur Mangel. Und was tut Gott? Gott spricht ihm Mut zu, er verspricht, bei ihm zu sein und ihn zu leiten. Aber Mose weist das zurück. In Exodus 4, 13 sagt er dann schließlich, doch Mose antwortete, aber bitte Herr, sende doch, wen du senden willst. Also das klingt erstmal komisch, aber was Mose eigentlich meint ist, bitte Herr, schick doch jemand anderen. Also zum Schluss, ja, sind das eigentlich keine Selbstzweifel mehr, sondern er verweigert sich eigentlich Gottes Auftrag. Er geht in den Widerstand gegen Gottes Auftrag. Er ist also ungehorsam. Und Gott war bisher ja sehr geduldig und hat ihm immer gesagt, nee, das schaffen wir schon, ich mache dieses und jenes, ich bin bei dir. Aber jetzt wird Gott böse. In Exodus 4, 14 lesen wir, da entbrannte der Zorn des Herrn über Mose und er sprach, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Ich weiß, er kann reden. Außerdem bricht er gerade auf und wird dir begegnen. Wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Also am Anfang reagiert Gott verständnisvoll, wie gesagt. Er nimmt die Selbstzweifel von Mose ernst, geht auf sie ein und die widerlegt und, oder entkräftet sie, indem er sagt, dass er bei ihm ist. Dass es gar nicht darum geht, dass Mose das kann, sondern dass Gott bei ihm ist, der allmächtige Gott, dass er ihn beauftragt, dass er ihn nicht verlässt. Dass er ihm übernatürliche Zeichen gibt, um das Volk zu überzeugen, dass sie ihm glauben, dass er die Wahrheit sagt, dass er ihm sogar hilft, dass er weiß, was er sagen soll und so weiter. Also Gott geht auf die Selbstzweifel empathisch ein, kann man sagen. Aber auf den Ungehorsam, also dass Mose letzten Endes Gott nicht glaubt und dementsprechend mit Ungehorsam reagiert, darauf reagiert Gott mit Zorn. Und was Gott eigentlich will, ist, dass Mose vertraut, dass Gottes Zusagen wahr sind. Also, dass aus seinem Glaube Gehorsam entsteht. Und das ist genauso, wie Paulus es im 4. Kapitel des Römerbriefs beschreibt. Ich zitiere aus Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann Verse 20 bis 22. Er zweifelte aber nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre erwies, fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt, auch zu tun, was er verheißen hat. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Also der Punkt ist hier, dass Gehorsam aus Glauben entsteht und nicht aus eigener Kraft. Und hier werden wir eben auch später den großen Unterschied zum weltlichen Coaching oder zur nichtchristlichen Psychologie sehen. Während weltliches Coaching oder Psychologie sagt, glaub an dich, sagt die Bibel oder der christliche Glaube, sagen, vertrau auf Gott. Das ist natürlich eine vollkommen andere Perspektive. In der Bibel gibt es noch natürlich noch viele mehrere Beispiele in der Art, aber ein ähnliches Beispiel ist von Gideon. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Bitte lies sie, wenn du sie noch nicht kennst oder lange nicht mehr gelesen hast. Die steht im Richter Kapitel 6 bis 8. Wirklich eine sehr schöne Geschichte, aber der Länge wegen will ich das jetzt nicht noch drauf eingehen. Ich wiederhole nochmal, was ich gesagt habe. Also das Problem mit Selbstzweifeln ist eigentlich nicht, dass die Menschen sich realistisch einschätzen. Das ist eigentlich was Positives, sondern dass sie ihre eigene Begrenzung größer sehen als Gottes Kraft. Und die Lösung wäre dann nicht, sich selbst alles zuzutrauen oder so ein riesiges Selbstbewusstsein zu entwickeln, wie es eben das moderne Coaching propagiert, dass man das soll. Und daraus dann zu folgern, ja, ich schaffe alles, was ich mir vornehme, kann alles. Sondern der biblische Ansatz ist eben, dass ich mich und meine Fähigkeiten realistisch einschätze, dass ich meine Zweifel, die ich habe, vor Gott bringe und dass ich dann den Schritt ins Vertrauen gehe und Gott vertraue, weil Gott alles vermag, besonders wenn er mich beruft natürlich. Also eine kleine Vorausschau auf das, was unsere biblische Deutung hier von negativen Glaubenssätzen, worauf die hinausläuft, ist, dass Selbstzweifel kein psychologisches Problem sind, sondern vielmehr eine Glaubensfrage, nämlich die Frage, vertraust du auf Gottes Zusagen oder nicht? Dann haben wir noch eine andere Form von negativen Glaubenssätzen in der Bibel, nämlich die Selbstüberschätzung. Und ich würde sagen, dass Selbstüberschätzung in der Bibel häufiger vorkommt als Selbstunterschätzung. Weil das ist eigentlich das Grundmuster seit dem Sündenfall, nämlich diese typische menschliche Hybris. Ich schaffe es allein, ich kann selber bestimmen, ich weiß es besser als Gott, ich brauche Gott nicht, ich mache mich selbst zum Maßstab, ich will wie Gott sein, ich will selbst bestimmen, was gut und böse ist. Und das hat auch einen Namen, nämlich Hochmut, ein etwas altmodisches Wort, gilt auch als eine der 7 Todsünden. Und Hochmut gilt tatsächlich als Wurzel aller Sünden, als Ursprung des Sündenfalls. Und ich möchte dir da mal ein Beispiel nennen, nämlich wie Petrus Jesus verleugnet. Und ich lese mal vor aus Markus 14, Verse 6, 27 bis 31 nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Doch Petrus versicherte, auch wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Und dann ein paar Verse weiter, 66 bis 72, diesmal nach der Einheitsübersetzung. Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Also da war Jesus schon abgeführt worden und Petrus ist ihm heimlich gefolgt. Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte, auch du warst mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. Doch er leugnete und sagte, ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest. Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabei standen, noch einmal, der gehörte zu ihnen. Er aber leugnete wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von neuem zu Petrus, du gehörst wirklich zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Da fing er an zu fluchen und zu schwören. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Gleich darauf krähte der Hahn zum 2. Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er begann zu weinen. Was sehen wir hier an Petrus? Petrus dachte, dass er stärker ist, als er eigentlich ist. Also er hatte ein falsches Vertrauen auf seine eigene Stärke. Er sieht die Gefahr gar nicht, die bevorsteht, also Gefahr im Sinne von Angst, Druck, der auf ihn ausgeübt wird, Lebensgefahr tatsächlich auch. Und er unterschätzt, wie schnell Menschen einknicken, wenn sie eben unter Druck geraten. Und dann brüstet er sich auch noch. Petrus ist immer ein gutes Beispiel, weil er so emotional reagiert. Er hat sich nicht nur selbst überschätzt, sondern sich auch damit gebrüstet, dass er stärker und standfester ist als alle anderen. Also hier haben wir nicht nur eine falsche Selbsteinschätzung, sondern auch Arroganz, Hochmut und Selbstgerechtigkeit. Er stellt sich selbst über andere. Und, es kommt noch hinzu, er widerspricht Jesus, von dem Petrus sehr wohl eigentlich weiß, wer er ist, also der Messias. Also das ist auch eine Form von Unglaube. In dem Petrus nämlich eigentlich sagt, ich kenne mich selber besser als du, Herr. Also Petrus erhebt sich damit über Gott, er stellt sein eigenes Urteil über das von Gott. Wie gesagt, dafür gibt es sehr viele Beispiele in der Bibel, angefangen beim Sündenfall, dann über den Turmbau zu Babel, dann über Saul, David und all die schlechten Könige, die danach kamen, das waren ja sehr viele, bis hin zum reichen Kornbauer und Petrus. Und die Bibel sagt uns eigentlich damit, dass Selbstüberschätzung, Hochmut der Normalfall des gefallenen Menschen ist. Und das Interessante ist, dass obwohl Selbstzweifel, wie wir bei Mose gesehen haben, und Selbstüberschätzung, wie wir bei Petrus gesehen haben, sehen von außen eigentlich wie entgegengesetzte Pole aus. Aber eigentlich liegt ihnen dasselbe zugrunde, nämlich Unglaube, Nichtvertrauen in Gott und eben keine bedingungslose Liebe, also Liebe im Sinne von Hingabe meines ganzen Lebens an Gott, wie ich das in der Folge 29 erläutert habe. wenn wir das jetzt uns jetzt nochmal das moderne Coaching anschauen, diese Mantren von glaub an dich, lass dich nicht klein machen, dann kann man schon sagen, dass es im modernen Life-Coaching und in Ratgebern, in sozialen Medien und eigentlich überall für Privatpersonen, dass es da eigentlich immer um Selbstunterschätzung geht. Also Selbstüberschätzung im Sinne von so einer Overconfidence oder einem blinden Fleck, den man irgendwo hat. Also im Sinne von, man trifft falsche Entscheidungen im Business. Das gibt es eigentlich nur in Führungskräfte-Coachings, würde ich sagen. Viele Menschen heutzutage oder wahrscheinlich auch generell, das weiß ich nicht, empfinden Unsicherheit, Selbstzweifel oder haben Angst vor Ablehnung und dementsprechend wird ihnen dann die Botschaft gesendet, hey, glaub an dich, du bist genug, trau dich, groß zu träumen, lass dich nicht klein machen, du kannst alles erreichen, was du dir vornimmst. Wenn du nur deine inneren Blockaden löst, also deine inneren Blockaden in Form von negativen Glaubenssätzen, die eben Selbstzweifel auslösen und auch diese negativen Glaubenssätze immer wieder bestätigen. Also wenn du deine inneren Blockaden löst, dann kannst du dein eigenes Potenzial entfalten und dementsprechend wirklich glücklich werden, echt werden, dein wahres Ich werden. Das ist so das Märchen, das uns erzählt wird. Also kurzum, im modernen Coaching ist es so, dass Selbstzweifel dich blockieren. Und dass du durch das Coaching, was du dann machen sollst oder durch irgendwelche Selbstverwirklichungs- oder Persönlichkeitsentwicklungstechniken, dass du eigentlich eher in die Richtung von Selbstüberschätzung gebracht werden sollst. Wie unterscheidet sich jetzt der christliche Ansatz von diesem Coaching-Ansatz? Der erste Aspekt ist realistische Selbsteinschätzung anstatt Selbstzweifel oder Selbstüberschätzung. Also die Bibel ruft dazu auf, dass man sich und seine Fähigkeiten realistisch einschätzt. Also man soll nicht schön färben, was nicht schön ist. Man soll sich aber auch nicht runtermachen und an sich zweifeln, wo es gar nicht nötig ist. Ich würde mal behaupten und hoffen, dass modernes Coaching auch diesen Anspruch hat, aber in der Realität geht es doch häufig eben doch um diese Mantren von werde dein besseres Ich, entfalte dein Potenzial, du kannst alles, was du dir vornimmst und so weiter. Die Frage ist jetzt, ja, woher weiß ich denn, was nicht schön ist? Was soll ich denn nicht schön färben? Woher weiß ich, wann es nötig ist zu zweifeln und wann nicht? Und ja, das ist etwas, das du im Laufe der Zeit lernst, wenn du Gott dein Leben gibst, wenn du Jesus nachfolgst. Also wie Jesus sagt in Markus 8, 34 und die darauf folgenden Verse, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Also sich selbst verleugnen bedeutet ja, dass nicht mehr du im Zentrum deines Lebens stehst, dass sich nicht alles um dich dreht, sondern Jesus steht im Zentrum. Und dann ordnet sich alles auf die richtige Weise, dann fällt alles an seinen richtigen Platz, weil dann Gott dein Leben ordnet. Dein Kreuz auf sich nehmen bedeutet, dass du dein altes, dein fleischliches, schreibt Paulus, damit ist dein egoistisches, selbstsüchtiges, weltliches Ich gemeint, also weltlich im Sinne von, dass du nach Gütern der Welt strebst, dass du dieses alte Ich ablegst und eben dich von Jesus führen lässt, also dass du ein Leben im Geist beginnst zu führen, das, was auch als Heiligung bezeichnet wird, dass du Jesus ähnlicher wirst. Darüber habe ich auch in der Folge zu Was bedeutet es, Gott zu lieben, Folge 29, ausführlich gesprochen. Und wenn du dich Jesus anvertraust, wenn du ihm die Führung über dein Leben gibst, ja, dann wird er dir schon zeigen, was an dir und deinem Leben bisher nicht so schön ist, woran du zweifeln darfst und woran nicht. Und das wird alles auch in der richtigen Reihenfolge geschehen. Ich kann dir natürlich nicht sagen, wie das bei dir ist oder war oder sein wird. Ich kann dir nur sagen, wie das bei mir war. Bei mir war das zum Beispiel, dass ich meine Familie über meine Bedürfnisse stelle. Und als ich gerade meinen Mann kennengelernt habe, vor anderthalb Jahren ungefähr, da war ich froh, wenn meine Tochter, die lebt ja im Wechselmodell bei ihrem Vater und bei mir, und da war ich froh, wenn meine Tochter bei ihrem Vater war und ich Zeit mit meinem neuen Freund verbringen konnte. Aber er hat immer wieder gesagt, dass das Kind wichtig ist Und damit hat er mir auch zu verstehen gegeben, dass es sogar wichtiger ist als er selbst in dem Fall. Das habe ich damals gar nicht so richtig verstanden. Aber seitdem ich mein Leben Jesus gegeben habe und Jesus das Zentrum meines Lebens ist, ja, da setze ich alles daran, dass meine Tochter so oft wie möglich bei mir ist. Ohne dass ich daran denke, dass ich dann weniger Freizeit habe oder weniger mit meinem Mann zu zweit bin oder irgendwie diese Sachen, die sind einfach gar nicht mehr wichtig, sondern meine Tochter ist in dem Sinne, steht über meinen Bedürfnissen. Oder anfangs habe ich mich auch gesträubt zu kochen und generell so die Verantwortung für Küche und Haushalt zu übernehmen. Ich habe vor allem für mich gekocht und was dann mit meiner Tochter und mit meinem Freund beziehungsweise dann auch Mann war, das war mir nicht so wichtig. Das klingt jetzt lapidar, aber das war wirklich so. Aber seitdem Jesus das Zentrum meines Lebens ist, da kümmere ich mich zuerst um meine Tochter und um meinen Mann. Und ich denke immer zuerst daran, was kann ich für sie einkaufen und kochen, damit sie versorgt sind. Und erst danach an mich selbst. Weil notfalls kann ich die Sachen natürlich auch essen, die sie essen. Auch wenn wir ein bisschen unterschiedlichen Geschmack haben. Aber es hat sich einfach total gedreht. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass du das auch so machen musst. Das kann dir nur Jesus sagen. Wenn du ihm nachfolgst, dann wirst du die Antworten bekommen, was bisher in deinem Leben nicht so schön war und was eben, wo du dich realistisch einschätzen darfst und wo du dich verändern darfst. Das kann dir aber niemand, das kann dir kein Mensch sagen. Und das sind genau solche Punkte, von denen ich überzeugt bin, dass niemand die in einem weltlichen Coaching thematisiert hätte, solange es nicht für mich zum Problem geworden wäre. Und das ist genau der Punkt, das ist der Kern, der problematische Kern von weltlichem Coaching, dass dort nur das zu einem Problem wird, was für dich ein Problem ist. Also du kannst der selbstbezogenste und selbstsüchtigste Mensch auf der Welt sein, solange du damit klarkommst und niemandem aktiv schadest. Ja, wer sollte was dagegen haben oder was dagegen sagen? Ohne Gott gibt es keinen objektiven Maßstab, um unsere Handlungen und Einstellung, also unsere Herzenshaltung, irgendwie zu bewerten, moralisch zu bewerten. Und der Maßstab von weltlichem Coaching ist eben ja, was funktioniert für dich, was ist gut für dich, was willst du erreichen und so weiter. Und Christen und dementsprechend auch christliche Seelsorge oder christliches Counseling fragt, was will Gott von mir? Wie will Gott, dass ich bin? Was ist denn das Bild, nach dem er mich geschaffen hat? Und da wird dir wahrscheinlich jetzt schon klar, wenn du dir das mal gegenüberstellst, dass das Ergebnis jeweils komplett anders aussieht, je nachdem, wie du diese Fragen stellst. Also ich fasse das nochmal zusammen. Woher weiß ich, was nicht schön ist an meinem Leben bisher oder an dem, wie ich bin? Woher weiß ich, wann es nötig ist, zu zweifeln und wann nicht? Ja, das zeigt dir eben der Heilige Geist, wenn du die Kontrolle über dein Leben an Jesus abgibst. Und er zeigt dir immer genau das, was du brauchst, zur richtigen Zeit und in der richtigen Reihenfolge. Und in den nächsten Folgen erscheinen auch zwei Folgen zu John Mark Comer und meiner Kritik an ihm und an spirituellen Praktiken. Das hier ist auch genau der Grund, warum es wenig Sinn macht, irgendwelchen menschengemachten Praktiken zu folgen und sich selbst zu überlegen, wie man Jesus nachfolgen kann und will, sondern das ist genau der Punkt, an dem man sich von Jesus formen lassen soll, anstatt sich selber Rituale und Formen zu überlegen. Aber das nur nebenbei. Ein weiterer Aspekt ist, dass Selbstzweifel und Selbstüberschätzung oft zusammenhängen. Und das wird im weltlichen Coaching nicht gesehen. Viele Menschen schwanken nämlich zwischen Selbstzweifeln und Selbstüberschätzung. Sie pendeln da von einem Extrem ins andere. Also das eine Extrem ist, ich bin nicht gut genug, das schaffe ich nie, so eine Verzweiflung. Und das andere Extrem ist dann, wenn ich mir das nur fest genug vornehme, dann schaffe ich alles. Ich bin genauso gut oder ich bin sogar besser als die anderen. Also Selbstzweifel ist, ich kann das nicht, ich bin zu schwach und Selbstüberschätzung ist, ich will das aus eigener Kraft schaffen, ich will beweisen, dass ich das kann. Und bei beidem bist du, bei beidem ist der Mensch die letzte Instanz, aus der eben geschöpft werden soll, beziehungsweise geschöpft wird. Obwohl, wie gesagt, Selbstüberschätzung ist in unserer Gesellschaft kaum noch, wird gar nicht als Selbstüberschätzung oder Hochmut verstanden, sondern das ist eigentlich das Ziel, das im Coaching angepeilt wird. Das ist wirklich eigentlich absurd. Aber ja, beide haben denselben Kern, selbst sowohl Selbstzweifel als auch Selbstüberschätzung, weil der Fokus auf mir selbst liegt. Also was kann ich, was kann ich nicht, was sind meine Limitierungen? Es geht überhaupt nicht um Gott. Gott bleibt da ganz außen vor. Und das greift eben immer zu kurz und das wird dich nicht glücklich machen oder dir Frieden schenken, besser gesagt, weil du als Mensch kein Maßstab bist und kein Maßstab sein kannst. Und ich möchte dir noch zwei Beispiele von negativen Glaubenssätzen geben und wie sie betrachtet werden im weltlichen Coaching-Kontext und dann dem gegenübergestellt im Lichte des Glaubens. Der erste negative Glaubenssatz ist, ich muss leisten, ich muss es anderen recht machen. Und das ist eine Geschichte aus einem meiner Coachings. Da war eine Frau, sie hat in einer großen Firma gearbeitet, in einem Sektor, in dem sie noch nie gearbeitet hat. Und sie hat sich dann dauernd mit Kollegen verglichen, die da schon 20 Jahre lang arbeiten. Und sie war ein mittleres Kind, sie hat zwei Geschwister und beide Geschwister waren Problemkinder. Und ihre Art, sich abzugrenzen, war eben durch Exzellenz herauszustechen. Und im weltlichen Coaching, wo man über negative Glaubenssätze spricht, würde man jetzt Folgendes tun. Also man würde dieser Frau beibringen, ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten zu sehen, zu erkennen und diese eben als Grundlage für den eigenen Erfolg zu nutzen, anstatt sich mit anderen zu vergleichen. Dann würde man ihr auch beibringen, dass sie ihre Werte sich klar machen soll. Also, dass sie darüber nachdenkt, was ist mir eigentlich wichtig, was will ich eigentlich erreichen, anstatt sich mit irgendwelchen scheinbaren Vorgaben des Arbeitgebers oder von Vorgesetzten daran irgendwie orientiert. Und sie sollte dann auch lernen, sich von den Erwartungen anderer abzugrenzen, für die Erwartungen anderer keine Verantwortung zu übernehmen und sich klarzumachen, dass ihr Selbstwert nicht mehr von äußeren Erfolgen oder Anerkennung abhängig ist, sondern dass sie für sich Erfolg definiert. Was bedeutet für sie Erfolg? Und jetzt das Ziel ist, dass sie ein starkes Selbstbewusstsein entwickelt. Wie würde es jetzt im christlichen Coaching oder in der Seelsorge aussehen? Was würde da mit dieser Frau geschehen? Als erstes würde man sie dazu auffordern, ihre Kontrolle abzugeben an Gott und seine Liebe zu erfahren. Und dazu empfehle ich dir auch nochmal die Folge 2 im Himmel-Podcast zu hören, wenn Gott dich liebt, dann. Und wenn du hierzu was in der Bibel lesen möchtest, dann liest die Psalmen, zum Beispiel Psalm 121 passt gut. Ich lese dir den mal kurz vor. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, dein Hüter schlummert nicht ein. Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten zu deiner Rechten. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. Der Herr behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an bis in Ewigkeit. Du musst also gar nichts leisten, weil du immer schon gewollt bist, weil du immer schon geliebt bist. Und du darfst und du sollst klein und schwach sein vor Gott, du musst nichts beweisen. Wie hat Gott dich geschaffen? Wie hat er dich gemeint? Was ist sein Plan für dein Leben? Also du siehst, es ist eine ganz andere Herangehensweise. Anstatt doch versuchen, die Kontrolle zu übernehmen über die Situation, gibst du Kontrolle ab und ziehst dich raus aus dieser Spirale von ich überlege mir selbst, was gut ist. Du musst gar nicht irgendwie sein. Dann ein zweites Beispiel, da geht es um Perfektionismus. Da ist auch eine Frau und die war davon überzeugt, dass sie nie gut genug ist, sondern sie musste für alle Eventualitäten einen Plan haben. Und wenn sie dann nicht 150% eigentlich gut vorbereitet war, dann ist sie total unruhig geworden. Und im weltlichen Coaching würde man dann sagen, okay, was ist dein Maßstab von gut? Was ist dein persönliches Gut genug? Definier das doch mal, was ist gut genug? Lerne auch mal Fehler hinzunehmen, Fehler zu akzeptieren. Entwickle Selbstmitgefühl, entwickle ein freundliches und nachsichtiges Verhältnis zu dir selbst, anstatt dass du so harsch selbstkritisch bist. Und lerne dann auch, Ungewissheit auszuhalten oder sogar teilweise einen Kontrollverlust. Also hier bleibt das Kontrollmotiv. Letzten Endes bist du die letzte Instanz, die über Sicherheit, Kontrolle und auch Performance, also was ist meine gute Performance, entscheidet und das auch bewertet. Das würde in christlicher Sicht ganz anders aussehen. Aus christlicher Sicht würde man sagen, ja, es stimmt, du bist ja nicht gut genug, weil du ein fehlerhafter, sündhafter Mensch mit einer fleischlichen Natur bist. Und dieses Festhalten, das Klammern an scheinbar möglicher Perfektion, was du machst, was du versuchst, das ist gerade deine Sünde, das ist dein menschlicher Hochmut. Und du bekommst Sicherheit nicht durch Kontrolle, die du auszuüben versuchst, sondern nur durch Vertrauen. Und deine Aufgabe ist es, dass du einsiehst, dass du nie alles oder überhaupt irgendwas, das heißt ja so schön, der Mensch macht Pläne und Gott lacht, dass du nie alles unter Kontrolle haben kannst oder wirst und dass das auch gar kein erstrebenswertes Ziel ist. Sondern dein Ziel als Mensch sollte sein, die Kontrolle an Gott zu geben. Weil Gott ist immer da, er ist auch in der größten Unsicherheit und Not da. Und du sollst danach streben, was er für dich vorgesehen hat. Du sollst eigentlich wie ein kleines Kind sein. Ein Kind strebt ja auch nicht nach Kontrolle und Sicherheit, sondern es vertraut einfach seinen Eltern und verlässt sich auf seine Eltern. Und in dem sicheren Rahmen, die Eltern vorgeben, erkundet dieses Kind sich und die Welt. Und so sollen wir eigentlich auch sein. Und wer und wie du sein sollst, liegt gar nicht in deinen Händen, sondern in denen deines Schöpfers. Und im Psalm 119, Vers 105 heißt es so schön, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Und wenn jetzt diese Frau, die so sehr zu Perfektionismus neigt, um Kontrolle zu haben, in einer Situation ist, wo sie dazu neigt, alles perfekt 150%ig vorzubereiten, sodass sie auf gar keinen Fall irgendwelche Überraschungen erleben kann. Was könnte sie in der Situation tun? Also sie könnte zu Gott beten, dass er sie führt und leitet, dass er ihr Weisheit gibt, was sie tun kann, wenn sie mal nicht weiter weiß oder wenn was Unvorhergesehenes passiert, dass sie sich auf ihn und seine Fürsorge verlässt, ihm vertraut, anstatt dass sie versucht, ihre Fähigkeiten zu optimieren oder zu perfektionieren. Komme ich mal zum Schluss, ein Fazit zu negativen Glaubenssätzen. Negative Glaubenssätze haben einen wahren Kern, weil in gewissem Sinne bist du klein und bist nicht gut genug. In welchem Sinne? In dem Sinne, dass du nicht Gott bist und dir nicht einbilden solltest, du könntest sein wie er. Nämlich stärker, weiser und dass du irgendwie über dein Schicksal selbst bestimmen könntest. Wie ich das vorhin gesagt habe, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, dass sie sich von ihm abwenden werden, aber Petrus dann darauf besteht und sagt, nein, ich nicht, ich bin nicht so schwach und doof wie die anderen, du hast Unrecht, ja, dann ist das Hochmut, dann ist das Selbstüberschätzung. Und ja, auch Mose hätte die Israeliten nicht aus Ägypten führen und 40 Jahre durch die Wüste leiten können, ohne Gottes Hilfe und Gottes starke Hand. Also das ist eine Gefahr, dass wir denken, dass wir größer sind und besser sind und weiser sind und über uns selbst bestimmen können. Wenn wir nämlich anfangen, uns über Gott zu stellen, dann fangen die Probleme erst an. Wie die Schlange sagt in Genesis 3, Verse 4 bis 5, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, also von dem Baum von Gut und Böse, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Und das ist der Grund, warum Gott als liebender Vater uns lieber klein und schwach möchte und in dieser Schwäche auf ihn vertrauend, damit es in der richtigen Ordnung ist. Und da zitiere ich nochmal die berühmte Stelle aus 2 Korinther, Kapitel 12, Verse 7 bis 9, wo Paulus sagt, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. 3-mal habe ich den Herrn angefleht, damit dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Also wegen unserer Schwäche brauchen wir ja seine Gnade und Liebe und deswegen brauchen wir überhaupt die Erlösung und Befreiung, die Jesus uns durch sein Opfer gebracht hat. Deswegen mein Aufruf an dich, lass dich von der weltlichen Bewertung deiner Glaubenssätze, egal ob sie jetzt negativ oder positiv sind, nicht in die Irre führen. Bleib nicht bei dir stehen, sondern mach Gott zum Zentrum deines Lebens. Frag ihn, was er von dir will, wozu er dich geschaffen hat, wie du in seinem Bild sein sollst. Lies die Schrift, bete, sei mit anderen Gläubigen in Gemeinschaft und dann lass dich formen von Gott und vertraue auf ihn und seine Zusagen. Jetzt zitiere ich nochmal aus Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Ja, das war die Folge zu den negativen Glaubenssätzen, warum Affirmationen, Vision Boards und positives Denken dich nicht befreien und warum nur Gott dich befreien kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen Menschen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du mich gerne unterstützen mit einer Spende deiner Wahl. Du findest die Informationen immer in den Shownotes oder auf www.mehr-himmel.de. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mich unterstützt. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.